Ich bin darauf gestoßen durch ein Foto, weil diese Aktion, sowohl das Ausräumen des Louvre als auch das Wiedereinräumen 1944, ist fotografisch begleitet worden. Es gab eine Ausstellung im Louvre mit Fotos. Und da habe ich ein Foto gesehen, wie das Floß der Medusa, ein riesengroßes Gemälde, im Ganzen aus den viel zu kleinen Türen des Louvre heraus transportiert worden ist. Schwarz-Weiß-Foto, vorsteht ein ganz kleiner Lastwagen, man weiß gar nicht, wie die das da drauf gekriegt haben. Und da bin ich aufmerksam geworden und habe gesagt, was ist das denn für eine Geschichte? Und dann stellte sich also raus, dass da also wirklich ein ganzer Roman dahinter steckt.
So, hallo zusammen. Wir sind mal wieder unterwegs. Nachts im Buchladen, war ja Ewigkeiten unterwegs in Buchhandlungen. Heute habe ich mal was ganz anderes mir vorgenommen. Ich bin nämlich zu Besuch im Münsterland bei einem Autor, und zwar bei Dirk Husemann, und der lebt ganz, ja, echt idyllisch, schön im Grünen auf dem Bauernhof in, ja, ist das Renkerode, wo wir hier sind?
Ja, es ist Drinsteinfurt, Renkerode.
Aber wir sind so richtig weit auf dem Land, also mein Navi hat mich dreimal fehlgeleitet heute, das kam mit der Adresse nicht so ganz klar, ich bin auch ganz froh, dass ich es am Ende gefunden habe. Sie haben so einen richtig schönen alten Bauernhof gefunden, ist das so ein Ort, der inspiriert zum Schreiben? War das wichtig für Sie?
Ja, also Orte sind natürlich ganz wichtig, um Inspiration zu finden. Wir haben hier den großen Vorteil, dass wir wirklich weit draußen leben. Für uns ist das ein Vorteil, für andere mag es ein Nachteil sein. Das hängt immer davon ab, wie man zurecht ist, was man bevorzugt. Aber die Ruhe, die herrscht, hilft schon dabei, dass man seine eigenen Gedanken etwas besser lauschen kann.
Sie machen ja ganz schön viel. Also Sie schreiben Romane, Sie schreiben aber auch Sachbücher, Sie sind auch journalistisch tätig. Wenn man das so einteilen würde, was machen Sie am meisten? Oder ist das so, dass immer das eine das andere befruchtet?
Also ich würde eher sagen, das eine hat das andere abgelöst und das eine führt zum anderen. Es ist eher so eine Art Entwicklung, die sich da abgezeichnet hat, ohne dass ich das eigentlich von vornherein so geplant habe. Also ich habe ganz am Anfang habe ich mal, war ich freier Mitarbeiter bei der Tageszeitung vor einigen Jahrzehnten, wie ich mittlerweile sagen muss, und wollte mich dann aber spezialisieren. Also ich wollte Journalismus weitermachen, aber eben in einem speziellen Feld und hatte dann Archäologie im Blick. Das hatte mich schon immer fasziniert. Archäologie ist ja auch so ein bisschen, klar, ist auch so ein bisschen romantisch besetzt.
Haben Sie das auch studiert?
Ja, ich habe Archäologie und Frühgeschichte und klassische Archäologie in Münster studiert und bin dann auch tatsächlich wieder zum Journalismus zurückgekehrt und habe dann Wissenschaftsjournalismus in diesem Bereich betrieben.
Wobei ich mir vorstellen kann, also okay, Archäologie, Ausgrabungen, man kennt Indiana Jones, aber wahrscheinlich ist es im Alltag doch so, okay, da gibt es diese eine Ausgrabung in Münster, über die man dann schreiben kann und ansonsten muss man lange suchen, bis man Themen findet, oder stimmt das gar nicht?
Archäologie wird ja weltweit betrieben und die Themen liegen eigentlich auf der Straße. Es gibt so wunderbare Themen, die in der Archäologie behandelt werden. Habe ich was gemacht über Parfums der Antike, die von Forschern versucht werden zu rekonstruieren. Die Forscher versuchen zu rekonstruieren, haben Parfums im alten Ägypten gerochen, was war da üblich und was standen da für spirituelle Gedanken dahinter, weil die zum Teil auch bei der Mumifizierung eine Rolle spielen und so weiter. Da gibt es ganz spannende Themen. Das reicht also von den frühesten steinzeitlichen Kunstobjekten, die hergestellt worden sind, bis eines meiner jüngsten Themen, also Weltraumarchäologie. Das gibt es also auch schon, dass Archäologen also versuchen, auf dem Mond.
Was hat Armstrong verloren, als er ihn betreten hat, oder?
Genau, und zwar buchstäblich. Da gibt es nämlich also unter anderem noch die Hinterlassenschaften der Astronauten. Die körperlichen Hinterlassenschaften, die da in Beuteln auf dem Mond liegen, die da also von Archäologen tatsächlich als schützenswert angesehen werden. Also die Themen sind wirklich sehr vielfältig.
Und wo finden Sie Ihre Themen? Ist das Surfen im Internet oder wie kommen Sie auf Ihre archäologischen Themen?
Das ist das Klassische von Höxgen auf Stöxgen. Man spricht mit einem Forscher zu einem Thema. Und wenn man das Interview beendet hat, dann fängt man nochmal an zu plaudern und dann sagen die Leute meistens, wissen Sie was, kennen Sie eigentlich die Geschichte von dem und dem und von dem und dem, das ist ein Kollege von mir, den rufen Sie mal an und grüßen Sie mal schön. Und so kommt man von einem Thema aufs andere, da sind natürlich auch schon mal Sachen dabei, Die sind nicht ganz so interessant, aber sehr häufig, und man entwickelt da ja auch so einen Riecher dann, da sind sehr häufig auch richtige Perlen drunter. Und das macht dann auch richtig Spaß, dann das anzugraben und zu recherchieren.
Wie lange recherchiert man dann für so eine archäologische Sache? Ich stelle mir vor, ich meine, ich komme vom Lokalradio, wir gehen meistens wohin und müssen am selben Tag noch drüber berichten. Ich schätze mal, Sie haben für Ihre Artikel mehr Zeit oder planen mehr Zeit ein.
Ich schreibe für Bild der Wissenschaft und Spektrum der Wissenschaft und habe da, das sind, die Umfänge sind so etwa 6 Heftseiten sind das und da recherchiere ich 4 Wochen. Ich muss allerdings dazu sagen, ich habe den Hintergrund. Also ich muss die Hintergründe nicht recherchieren. Ich muss die verschiedenen Stilformen von bronzezeitlichen Speerspitzen nicht mehr recherchieren oder so. Das ist alles da, sonst würde das länger dauern. Von daher geht das eigentlich mit. Also 4 Wochen Zeit hat man da.
Und das machen Sie immer noch nebenbei? Oder Sie haben gerade gesagt, dass also das Schreiben, das als Schreiben als Autor hat das eine so ein bisschen abgelöst?
Also ich mache das gerne noch nebenbei, weil, wie gesagt, die Themen, die dabei zutage kommen, sind auch die Themen, aus denen ich dann Romane mache. Also das gibt es halt die. Es gibt Themen, auf die stößt man bei der Recherche zu einem wissenschaftlichen oder populärwissenschaftlichen Artikel. Daraus macht man einen anderen populärwissenschaftlichen Artikel. Aber es gibt auch Sachen, die lassen sich nicht zu Ende recherchieren, weil es einfach nicht genug Wissen dazu gibt. Und daraus kann man dann keinen Artikel machen, guten Gewissens. Da kann man höchstens Vermutungen anstellen. Und da hatte ich eine Zeit lang einen ganzen Stapel liegen und habe mir gedacht, Mensch, was ist da damals wohl passiert? Es gibt den und den Hinweis, dass, ich sag mal, es gibt ein Frauenskelett in Osnabrück und im Grab dieser Frau wurde Schmuck vom Schwarzen Meer gefunden. Da spielt die Fantasie natürlich sofort verrückt und denkt sich, wie ist die Frau vom Schwarzen Meer in der Eisenzeit nach bis in Osnabrück gekommen oder in die Region, in der heute Osnabrück liegt. Und da macht man sich dann so seine Gedanken und dann entwickelt sich so von selbst so eine Geschichte und daraus kann man dann, wenn man Glück hat, einen Roman machen.
War Ihnen das denn immer klar, dass das in Ihnen steckt, dass Sie auch Geschichten schreiben können? Ich meine, die Art, einen Artikel zu schreiben und einen Roman zu schreiben, ist ja total unterschiedlich.
Ich habe erst gedacht, das ist ganz verwandt, dass man natürlich, wenn man das eine schreiben kann, kann man das andere auch. Nein, das ist falsch, das musste ich dann auf die harte Tour lernen. Da gibt es dann auch Bauchlandungen, wenn man dann seine ersten 170 Seiten auch schon mal in den Papierkorb werfen muss und dann fängt man nochmal von vorne an. Aber letztendlich ist, also das, was das gemeinsam hat, ist, dass man versucht, etwas jemandem zu erklären, der nicht mitten im Thema ist, der das Thema von außen betrachtet. Und im Journalismus geht das auf die eine Weise und im fiktionalen Text geht das auf eine andere Weise, aber das Ziel ist dasselbe, die Motivation dahinter, die ist dieselbe.
Ja, aber der große Unterschied ist ja, im Journalismus muss man auf den Punkt kommen und da muss man versuchen, also knapp die Fakten rüberzubringen. Und beim Roman muss man spinnen und man muss spannend spinnen, also so, dass der Leser Spaß daran hat, das zu lesen.
Ja, das ist richtig. Also es gibt sowohl beim Journalismus als auch beim Roman, als auch bei allen anderen Textsorten Handwerk. Es gibt das Handwerkszeug, das man beherrschen muss, weiß ich nicht, aber zumindest man sollte wissen, was es gibt, um dann im richtigen Moment das Richtige aus der Schublade zu ziehen. Und da gibt es zur Spannung im Roman, da gibt es ganze Bibliotheken, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben, die muss man jetzt nicht alle kennen, die Bücher, aber man sollte zumindest so einige Ideen haben, wie man seinen Text gestaltet.
Also Sie haben sich auch so ein bisschen theoretisch ins Schreiben reingefuchst, bevor Sie geschrieben haben oder bevor Sie erfolgreich geschrieben haben?
Eigentlich von vornherein. Also ich mache das, während ich lese sehr viel zum Vergnügen. Aber während ich einen spannenden Roman lese und da packt mich etwas, dann frage ich mich auch mal sofort, wieso packt mich das jetzt? Was macht der da? Wie kriegt der mich? Welche Manipulationstechnik wird hier verwendet? Und manchmal ist das so gut versteckt, dass man gar nicht drauf kommt, aber manchmal kriegt man so eine Ahnung, ah ja, da hat er jetzt dies gemacht und da hat er das gemacht. Es gibt ein schönes Beispiel von Alfred Hitchcock, der ist mal von François Truffaut interviewt worden.
Mr. Hitchcock, wie haben Sie das gemacht?
Genau, Sie kennen das. Und da hat Truffaut gefragt, wie schaffen Sie Spannung? Und Hitchcock hat gesagt, stellen Sie sich vor, Zwei Männer sitzen an einem Tisch und unter dem Tisch tickt eine Bombe. Und die Männer unterhalten sich und irgendwann explodiert die Bombe. Ist das spannend? Nein. Aber es ist spannend, wenn der Zuschauer oder der Leser weiß, dass die Bombe unter dem Tisch tickt, die beiden Männer aber nicht. Da entsteht Spannung. Und das ist so ein gutes Beispiel, finde ich, dafür, wie man solche handwerklichen Rezepte neben sich auf den Tisch legen kann und bei Bedarf dann eben versucht, in seinem Text anzuwenden.
Haben Sie das denn von Anfang an so gemacht? Ich glaube, Sie schreiben so seit ungefähr 16, 17 Jahren, wenn ich das richtig gesehen habe. Oder zumindest veröffentlichen Sie schon seitdem. Und Sie haben auch schon unheimlich viele Romane, historische Romane veröffentlicht.
Ja, ich habe, glaube ich, das erste Buch, das eigentliche, also richtig Bücher, ich habe Bücher als Co-Autor veröffentlicht, da habe ich noch bei einer Agentur geschrieben. 2005 habe ich das erste archäologische Buch veröffentlicht, da ging es um Neandertaler, habe dann 9 historische Sachbücher folgen lassen, beziehungsweise 8, 9 waren es insgesamt. Und 2015 ist mein erster Roman rausgekommen. Der hat dann bis jetzt, ich weiß gar nicht, 6 oder 7 Folgebände gehabt, ja.
Der Roman, die Romanfabrik von Paris, habe ich heute noch gelesen, war, glaube ich, Ihr bis dahin erfolgreichster Roman. Gehört der auch zu dieser Serie oder ist der außen vor erschienen?
Nein, der ist, glaube ich, im vorletzten Jahr erschienen. Der hatte ein ganz interessantes Schicksal. Der Roman ist, wie ich finde, vom Marcel Löbe Verlag wunderschön gestaltet worden. Da war ich sehr begeistert und hatte dann das Glück, dass er vom WDR oder beim WDR zur Wahl gestellt wurde als Buch des Jahres und hat dann auch diese Wahl gewonnen. Also da war ich sehr überrascht und auch sehr froh und der lag auch dann überall aus. Und das ist für einen Autor eigentlich schon, das ist toll. Das gibt's nicht oft. Da war ich sehr froh drum. Ja, und dann war also 2 Wochen nachdem der Roman also ausgezeichnet worden ist, sind die Buchläden zugemacht worden wegen Corona. Mhm. Und als sie wieder aufgemacht waren, kam dann das neue Programm schon raus und der Roman war also kaum noch zu sehen. Also das war ein bisschen auf der einen Seite himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Das ist so ein bisschen manchmal das Schicksal.
Das stimmt. Das war jetzt natürlich vor dem Lockdown so Autoren, die vorher schon bekannt waren und besprochen wurden. Und was weiß ich, wenn ein Fernsehschauspieler wie Christian Berkel einen Roman veröffentlicht hatte kurz vorm Lockdown, dann hat sich das von alleine verkauft, weil er einfach bekannt war und auch seine Features von alleine bekommen hat. Und bei Ihnen sah das dann doch etwas anders aus?
Ja, also ich bin, ich würde mich als Mittellist-Autor bezeichnen. Also ich schreibe jetzt keine Bestseller, aber die Bücher laufen gut. Das ist solide. Man hat schon nach einigen Titeln hat man schon Leser, die auch die einem auch folgen, sagt man ja, Follower, sagt man ja heute sozusagen. Da ist schon eine solide Basis da und das sowas wird dann auch aufgefangen. Das ist eigentlich jetzt nicht so das Problem. Aber klar, wenn man im Fernsehen prominenter Fernsehautor ist oder so, da hat man schon bessere Aussichten, dass die Bücher gehen. Man muss natürlich auch unterscheiden, der Online-Buchhandel hat nochmal eine andere Kundschaft als der richtige Buchhandel, der stationäre Buchhandel. Da gibt es auch nochmal Differenzen, unterschiedliche Präsentationen und die Kunden haben auch unterschiedliche Wünsche.
Wir haben uns gerade eben schon darüber unterhalten, dass wir gemeinsame Bekannte haben, unter anderem Charlotte Roth, die ich ja auch schon mal hier im Podcast interviewen durfte. Mit der habe ich auch während des Lockdowns gesprochen und die war damals ja ganz schön betrübt, weil die auch immer super gerne auf Lesereisen war und einfach ihre Bücher so gemacht hat. Ich glaube, ihre Art, gegen den Lockdown anzugehen, war zu schreiben und zu schreiben und zu schreiben. Die hat in den letzten 2 Jahren unglaublich viele Bücher veröffentlicht. Wie war das bei Ihnen?
Ja, also das hat jetzt, der Lockdown hat nicht dazu geführt, dass ich weniger schreibe oder weniger veröffentliche. Im Gegenteil, also jetzt, ich weiß jetzt im Fall von Basta Löbe ist es sogar so, dass also trotz Lockdown der Verlag unglaublich großen Absatz gemacht hat, weil andere deutsche Verlage haben das Programm runtergefahren und in dem Fall, die haben halt spekuliert und haben gesagt, wir machen weiter wie bisher, wir setzen darauf, dass es einfach weiterläuft und sind damit gut gefahren. Deswegen kann man da eigentlich nicht so genau sagen, was ist jetzt richtig und was ist falsch. Ich kenne Kollegen, die haben tatsächlich Probleme gehabt, überhaupt im Lockdown noch Buchverträge zu bekommen. Das war bei mir nicht der Fall. Also da, das lief ganz normal weiter.
Jetzt im Februar haben Sie Ihr neues Buch rausgebracht, Die Beute. Ist das jetzt erst der Nachfolger von der Romanfabrik von Paris oder ist dazwischen noch was erschienen?
Ja, dazwischen ist noch was erschienen bei Goldmann, also einem anderen großen deutschen Verlag, und zwar ein Toskana-Krimi, den ich mit meiner Frau geschrieben habe. Das ist ein Herzensprojekt, das wir schon viele, viele Jahre mit uns herumtragen, Toskana-Fans sind sehr oft da im Urlaub in einer toskanischen Stadt im Inland, in Volterra. Kennen wir uns gut aus, haben da viele Menschen kennengelernt und haben immer gesagt, das ist eigentlich hier, ist, hier müsste eigentlich, so kann man so einen schönen Urlaubskrimi schreiben. Haben das aber irgendwie nie realisiert, es war nie die Zeit, man hatte immer irgendwas anderes zu tun. Und dann kam aber die Anfrage von Goldmann, ob wir nicht mal Lust hätten, also mal ein Krimi zu schreiben, ob das nicht mal was wäre.
Ist auch schön, wenn man so einen Antrag gemacht bekommt.
Ja, das ist, muss ich sagen. Also das ist schon, also das ist zwar nicht selbstverständlich. Das hat uns auch sehr gefreut und wir haben dann ein Konzept gemacht. Der Krimi ist erschienen vergangenes Jahr im Juli und hat jetzt, der zweite Teil ist fertig, kommt jetzt im nächsten Juli raus und den dritten Teil haben wir gerade in der Produktion. Also das scheint auch ganz gut zu laufen.
Also läuft, würde ich sagen. Wie heißt die Reihe?
Trattoria Mortale
heißt sie. Ah.
Trattoria Mortale, ja. Da geht es um eine kleine Trattoria in Volterra. Und es gibt einen alten Trattoria-Wirt, der immer nur Chaos macht. Und sein Sohn ist Sergio, ist der eigentlich ist der Ortspolizist oder einer der Ortspolizisten. Und gleichzeitig muss er aber nachmittags seinem Vater in der Trattoria als Kellner helfen. Und gerät dann mal so ein bisschen ins Schlingern. Und Vater und Sohn lösen dann immer die Kriminalfälle zusammen.
Ja, und jetzt wieder was ganz anderes. Warum ich auf Sie gestoßen bin, ist Ihr neuer Roman, Ihr neuer historischer Roman, Die Beute auf der Flucht mit der Mona Lisa. Überhaupt nicht Krimi, sondern geschichtliches Werk, und zwar basierend auf der wahren Geschichte der Mona Lisa während des Zweiten Weltkriegs. Und schon beim Lesen habe ich mich die ganze Zeit gefragt, weil ich ja wusste, dass Sie eigentlich auch ja Archäologe, Wissenschaftsjournalistin, haben Sie zuerst über den Louvre recherchiert und sind dann auf die Idee gekommen?
Ich bin eigentlich, ich weiß gar nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin, ich bin über ein Foto darauf gekommen. Und zwar, die Geschichte ist ja, dass der Louvre 1939 komplett evakuiert wurde, weil die Wehrmacht zu Kriegsbeginn drohte, in Paris einzumarschieren. Das hat dann zwar noch ein bisschen gedauert, aber der Louvre, man wollte halt nicht, dass die Kunstwerke aus Paris nach Berlin verschleppt werden, also sozusagen zur Raubkunst werden. Hitler hat damals tatsächlich ein großes Führermuseum geplant und man wollte eben die meisten Kunstwerke nach Deutschland, ins Deutsche Reich holen. Und da haben die Franzosen eine riesen Logistikaktion gestartet und haben Tausende von Kunstwerken, und wer schon mal im Louvre kennt, weiß, wie groß die Sachen teilweise sind, kreuz und quer durch Frankreich gefahren und vor den Deutschen versteckt, die natürlich hinterher waren und versucht haben, die Kunstwerke zu finden. Ich bin darauf gestoßen durch ein Foto, weil diese Aktion, sowohl das Ausräumen des Louvre als auch das Wiedereinräumen 1944, ist fotografisch begleitet worden. Es gab eine Ausstellung im Louvre mit Fotos. Und da habe ich ein Foto gesehen, wie das Floß der Medusa, ein riesengroßes Gemälde, im Ganzen aus den viel zu kleinen Türen des Louvre heraus transportiert worden ist. Schwarz-Weiß-Foto, vorsteht ein ganz kleiner Lastwagen, man weiß gar nicht, wie die das da drauf gekriegt haben. Und da bin ich aufmerksam geworden und habe gesagt, was ist das denn für eine Geschichte? Und dann stellte sich also raus, dass da also wirklich ein ganzer Roman dahinter steckt.
Wie viel Geschichte ist denn da drin und wie viel Fiktion? Können Sie das so einschätzen?
Ich würde sagen, die Basis, die Grundmauern der Geschichte sind historisch. Was nicht historisch ist und was ich auch absichtlich nicht historisch mache, sind die Figuren. Es gibt natürlich immer mal eine historische Figur, die auftaucht. Ich habe einen Roman geschrieben über da taucht Karl der Große mal auf oder so. Das ist aber eigentlich nicht so, dass ich das ernst meine. Niemand weiß, wie Karl der Große wirklich drauf war. Das kann man nicht wissen. Und genauso wenig kann man sagen, wie jemand gedacht hat, der 1939 bei dieser Louvre-Aktion dabei war. Das wäre anmaßend. Deswegen erfinde ich meine Figuren, erfinde ihre Nöte, ihre Stärken, ihre Wünsche. Das erfinde ich alles und versuche das mit den anderen Figuren zu verweben und daraus ein Spannungsfeld zu schaffen. Was historisch möglichst korrekt ist, sind ist eben der Alltag der damaligen Zeit, also Kleidung, Essen, wie sahen die Autos aus, wie war die Farbe des Leders in einem Horch, den ein SS-Offizier gefahren hat, sowas. Und dazu erfindet man natürlich dann Gerüche, weil sowas kann man nicht mehr recherchieren. Da spielt die Fantasie eine große Rolle. Also ich würde sagen, 40% harte Recherchefakten und 60% Dramatik, die ich dann erfinde.
Der Rest ist eine spannende Geschichte. Ich wusste das vorher gar nicht, dass die Kunst des Louvres während des Zweiten Weltkriegs versteckt war. Wird man da eigentlich auch hingeführt, wenn man jetzt in Paris ist? Gibt es da Schilder, wo dann darüber aufgeklärt wird? Oder ist das tatsächlich eher so eine geheime, fast versteckte Notiz aus der Vergangenheit?
Ja, das ist es. Also wie gesagt, der Louvre hat mal eine Fotoausstellung dazu gemacht, aber eigentlich gibt es darüber, es gibt Dokumente, es gibt auch Bücher, die dazu geschrieben worden sind, aber im Louvre selbst findet man dazu eigentlich nichts.
Danke, dass Sie daraus eine Geschichte geschrieben haben und ja, vielen Dank für das Gespräch. Ich finde das sehr spannend, wie man schreiben kann, aber so unterschiedlich schreiben kann.
Ja, gerne. Also ich bin manchmal selber etwas überrascht, wenn ich so gucke, was hast du denn schon alles geschrieben? Oder wenn ich mal ein älteres Buch von mir in die Hand nehme und das aufschlage. Wenn man relativ viel schreibt, dann vergisst man auch irgendwann, was man schon geschrieben hat. Und da lese ich manchmal ganz gerne drin und denke mir, ach ja, guck mal, ach, das ist ja interessant, wo hast du das denn hergehabt?
Genau, also wenn ihr euch da auch inspirieren lassen wollt, guckt mal durch das ganze Repertoire von Dirk Husemann. Also da gibt es was über Neandertaler, aber auch über Byzanz, Karl den Großen und das Zweite Weltkrieg. Also wenn ihr euch geschichtlich schlau machen könnt, da könnt ihr vielleicht einfach mal die Husemann-Bibliothek durchlesen und durchackern. Vielleicht findet ihr auch noch die ein oder andere geschichtliche Notiz, die auch sich zu einem Roman hat verwenden lassen. Vielen Dank auf jeden Fall für das Gespräch.
Ebenfalls. Vielen Dank, hat viel Spaß gemacht.